Das ist eine Riesensauerei, dass Lothar Matthäus so stinksau darüber, dass die deutsche Mannschaft schon vor dem letzten Gruppenspiel Gruppensieger ist. Seit wann kann man Gruppensieger werden mit nur zwei Spielen? Eine Vorrunde hatte immer, wenn der Lothar Matthäus dabei war, hatte immer mindestens drei Spiele und wir haben uns immer gezittert. Wir haben uns immer nur ins Achtelfinale gezittert getan und jetzt ist ohne Zittern. Also bin ich stinksauer darüber. Ich habe gar keine Spannung drin.
Echte Champignons XXL. Ups. Sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Es ist soweit, wir sind vor unserem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador in einem Riesenstadion in New Jersey und wir sind schon durch. Ist das nicht, ist das, also sag mal, hätte mir das jemand vorher gesagt, dem hätte ich aber einen gepflegten Vogel gezeigt. Das möchte ich nochmal sagen.
Entschuldige, also ich sag mal, unsere Gruppe, die da hieß es schon vor der Weltmeisterschaft, diese Gruppe, die ist ja nun wirklich mehr als machbar. Und von daher war das für mich eigentlich klar, dass wir weiterkommen. Das klingt jetzt so ein bisschen überheblich. Ich fand das Spiel gegen die Elfenbeinküste war der erwartet schwere Gegner. Aber Ecuador steht jetzt ja mit dem Rücken zur Wand. Die müssen ja gewinnen. Also die müssen ja jetzt Gas geben. Die müssen jetzt ja wirklich einiges probieren. Und das führt dazu, dass wir Konterchancen haben werden. Das könnte, ich weiß jetzt nicht, ob Leroy Sané spielt, aber das könnte natürlich das Spiel von Leroy Sané werden. Da kann er seine Geschwindigkeit endlich mal ausspielen. Was glaubt ihr?
Kalli, glaubst du daran, dass wir... Ich habe Ecuador ehrlicherweise als stärker eingeschätzt als die Elfenbeinküste. Das hat sich jetzt im Laufe der ersten anderthalb Turnierwochen ein bisschen geändert. Aber ich halte auch Ecuador für eine wirklich starke Mannschaft. So wie Elfenbeinküste, wie es gerade gesagt hast. Und Elfenbeinküste war auch mit einem blauen Auge in meinen Augen unser Sieg. Das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Da waren ein paar Phasen dabei, die haben mir gar nicht gefallen. Ich glaube, gegen Ecuador wird es wieder total schwierig. Aber Kalli, was glaubst du denn? Wir sind ja gemeinsam im Stadion.
Riesig erleichtert, dass wir schon die Qualifikation geschafft haben. Ich zähle ja nicht zu den großspurigen Deutschen. Ich erinnere mich daran, dass wir jetzt seit 2018 sind wir früh in der Gruppenphase rausgeflogen, 2023, also 22, 23 in Katar hoch. Und wenn wir jetzt in dieser Phase weiter sind, ist mir schon ein Felsen vom ganzen Wams runtergefahren. Ich muss sagen, ich war auch gestern im Bus mit der Mannschaft, da haben die mich gefragt, waren auch so ein Interview mit RTL und so, ihr habt gleich gesagt, ich bin froh, wenn wir 2-1 gewinnen gegen Elfenbeinküste. Ich kenne die Zusammensetzung der Mannschaft, die einzelnen Spieler. Ich will jetzt nicht kompliziert machen, aber wenn der Links der hat ja oder spielt jetzt im Moment ja noch bei Leipzig, hat ein Angebot von Liverpool für 100 Millionen. Wenn du jetzt den Leo Matthäus siehst, der mit 19 Jahren hat der in der Bundesliga nur für euch 12 Tore geschossen und 8 vorbereitet. Und die wollen den haben. Dann hast du rechts den Diallo, der sehr gefährlich ist, der schon in Manchester, Barcelona diese Clubs gespielt hat, in der vor 5-6 Jahren mit 40, 50 Millionen. Das ist keine Kirmesmannschaft. Und sonst gehen die richtig ab. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, ich hoffe, dass wir das Quäntchen Glück hatten. Und wir hatten auch das Quäntchen Glück. Unentschieden wäre gerecht gewesen, wobei ich klar sagen muss, das Havertz-Tor am Anfang war korrekt. Ich saß hinterm Tor und der Torwart hat einen Schaufluch gemacht. Er hat sauber das Ding da reingeköpft und das war eine Benachteiligung. Und wenn mir einer 10 Minuten vor Schluss gesagt hat, bist du mit 1-1 zufrieden, hätte ich gesagt, abpfeifen. Obwohl mein Ergebnis, was ich im Bus hier bei Fiedekurs
Kalli, aber Kalli, warte mal, bevor du weiterredest. Du warst auch nach dem Spiel am vergangenen Samstag, warst du im Bus der deutschen Mannschaft? Habe ich das richtig verstanden?
Nee, ich war nicht im Bus der deutschen Mannschaft. Ich war im Bus der deutschen Fans. Im Bus der deutschen Mannschaft fahren keine Privatpersonen mit. Das ist doch nicht ein Kirmesmannschaft.
Aber kann ja sein, dass die sagen, Mensch, wenn der Kalli kommt, hat er so ein Undaff sagt, Kalli, komm her, du fährst bei uns mit. Das habe ich so verstanden, verstehe. Ja, ja. Sag mal, und dann hast du also...
Ich bin natürlich im Kontakt mit Rudi Völler. Ich habe noch die Mutter von unserem nachgenominierten Spieler, der ist mit dem Kind hier. hier und habe auch hier zu anderen Kontakt, aber ich bin da immer diszipliniert und nehme mir nichts raus, da ins Trainingscamp zu fahren und zu sagen, jetzt bin ich hier, mich würde auch keiner rausschicken. Aber wie gesagt, ich war erleichtert. Ich war noch happy, dass mein Tipp aufgegangen ist, den ich also den ganzen WM-Touristen vor dem Spiel gesagt habe. Aber ich sagte, ich wäre glücklich, wenn wir 2-1 gewonnen. Und ich hätte 10 Minuten vor Schluss, wenn mir einer gefragt hat, soll man abpfeifen oder noch 10 Minuten spielen, hätte ich gesagt, abpfeifen. Ich bin mit 1-1.
Aber Kalli, das ist ja jetzt schon vier oder fünf Tage her.
Ich sag euch mal eins, ne? Ich sag euch mal ganz kurz eins. Die Messe ist noch nicht gelesen, dass der Kalli da nicht noch im Mannschaftscamp auftaucht. Kalli, ich weiß das doch, ich kenne doch deinen guten Draht zu Rudi Völler und der wartet doch, wenn wir morgen jetzt hier mit 3 Siegen durchmarschiert sein sollten, wenn wir Ecuador schlagen, ich wette mit dir, da klingelt dein Telefon und die sagen, Kalli, willst du nicht mal rumkommen zu uns ins Camp? Weil du bist für die alle Legende, Kalli. Das sind alles Jungs, die gucken zu dir hoch und sagen, geil, den kennen wir doch. Weißt du, wie der früher Bayer Leverkusen gegen Hoeneß und gegen die Bayern und was der für Spieler geholt hat. Die wollen mit dir Selfies machen, die Boys.
Nein, die Sympathie ist ja da. Du bist ja dann auch da, dann würde ich dich so ja mitnehmen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ. Ich bin hier in der Reisegesellschaft drin, sind tolle Typen dabei, wo so ein bisschen ist aus dem Sport. Und dann muss ich nicht unbedingt eine Extrawurst zu braten bekommen, wenn sie es sagen, Matze. Dann sage ich so einem Freund Tobi, der muss mitkommen, ich komme nur zu zweit. Verstehst du? Aber ich spekuliere da nicht, jetzt dahin zu fahren und mit denen noch diese Platzierung. Aber ich hatte ja alle, Rudi Völler, Aki Watzke, die waren ja auch alle bei mir, die da die Delegation anführen, waren ja alle bei unserer Show, eine Runde haben mit Fußball und Freunden. Also ich habe natürlich zu den allen guten Kontakt, aber ich bin auch in so einer Frage diszipliniert und halte Abstand. Natürlich kann das passieren, dass sie sagen, in der Jubelstimmung kommt doch noch und werden es vorbei, Kalli. Dann würde ich auch nicht nee sagen, ne? Verstehst du, das sage ich auch ganz ehrlich.
Dann würde ich auch nicht nee sagen, Matze. Du würdest dann natürlich dankend ablehnen. Bleibt bitte unter euch. Ich und meine 5 anderen Charaktere haben nichts im Mannschaftshotel verloren, würdest du sagen.
Na, ich würde natürlich mit Lothar Matthäus da auflaufen. Ich würde mit Jürgen Klinsmann da auflaufen. Ich würde Pep Guardiola mitnehmen. Und ich würde aber auf jeden Fall auch Jürgen Klopp mitnehmen. Ja, und ich glaube übrigens auch, wie Jürgen Klopp das gemeint hat, mit dem, der Nagelsmann macht die Aufstellung noch. Ich glaube, der wird jetzt Weltmeister, der Julian Nagelsmann. Und dann geht er zum FC Liverpool und holt dort als Trainer 2-mal die Champions League und nicht nur ein popeliges 1-mal. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Verstehst du? Und dann kriegt die Aussage von Jürgen Klopp eine ganz andere Bedeutung. Es kriegt eine ganz andere Wendung.
Ich habe dich im Doppelpass gesehen letzten Sonntag.
Ja, da war ich.
Ich glaube, da gab es das Thema ähnlich.
Da gab es das Thema ähnlich, genau. Und das war aber ganz interessant, weil die WM ist in den USA. Und ihr erinnert euch alle, 94, alle beide, da war die WM ja schon mal in den USA. Und es wurde ja auch darüber gesprochen, ob diese Mannschaft, die wir jetzt haben, eine Mannschaft ist. Und das ist zumindest mein Eindruck. Wie seht ihr denn das? Also, weil 94, kann ich gleich noch was zu sagen. 94 gab es ja wohl Probleme, aber ich finde, sie wirken im Moment, als wenn sich alle lieb haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, oder? Täuscht mich das?
Ja, Kalli, die sind sehr kuschelig, oder? Die mögen sich gerade alle. Das ist ein sehr, sehr guter Teamgeist.
Ich sehe den Zusammenhalt in der Mannschaft absolut sehr gut. Und deswegen nenne ich nachher, können wir drauf eingehen, noch der Fall Kimmich, wie der sich taktisch in dem Spiel verhalten hat, auch verhalten musste, taktisch begründet, das habe ich schon vor dem Spiel erkannt. Und dann gibt es noch so die großen journalistischen Experten, die sagen, heute war nicht so viel im Spiel. Christian Fier, da sage ich herzlichen Glückwunsch, das spricht für Fußballverstand.
Ja, Matze, es sind ja auch wieder Family and Friends Days. Es dürfen ja auch dann, sobald wir gewonnen haben, dürfen Eltern kommen, dürfen die Spielerfrauen kommen. Das war so ein bisschen einer der Auslöser, glaube ich, die bei der letzten Weltmeisterschaft, also du warst ja mit unter anderem Mario und mit Effe auch im Doppelpass, ne? Das waren so ein bisschen die Anfänge von allem Übel, weil da haben Neid und Missgunst waren auch noch im Kader der deutschen Nationalmannschaft 1994.
Ja, ich glaube,
also Mario hatte gesagt, dass eigentlich die 94er Mannschaft von der Besetzung her Weltmeister hätte werden müssen. Also weil man natürlich wirklich so viele geile Spieler in seinen Reihen hatte. Nur, und das hat dann auch, er hat dann noch Olaf Thun, nee, der war gar nicht dabei. Olaf Thun war 94 gar nicht dabei, aber Effe war dabei. Und Effe hat das auch bekräftigt und er hat gesagt, ja, guck mal, da war Matthias Sammer dabei, da war Lothar Matthäus dabei, da war Jürgen Klinsmann dabei. Also und alle nahmen ja auch so ein bisschen für sich in Anspruch, ich sag mal, Leader zu sein oder Führungsspieler zu sein. Und dann hattest du aber damals Berti Vogts als Trainer. So, und der Berti kam ja nach Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer, das habe ich ja gar nicht gewusst, das haben sie erzählt, der war ja noch Experte fürs Fernsehen. Und dann gab es wohl Bestrebungen, ob man nicht während der Weltmeisterschaft doch noch den Berti ersetzen soll gegen Franz Beckenbauer. Also das wurde wohl hinter den Kulissen, wurde das wohl mal diskutiert. Und das muss man sich mal vorstellen, der arme Berti, weißt du, da war Franz ist Weltmeister geworden 1990 und dann läuft's nur so bedingt gut und dann wird drüber spekuliert, ob der Franz nicht vom Berti übernimmt. Also die Voraussetzungen waren damals nicht so gut. Ich glaube, da sind die heute besser, oder Tobi, was meinst du?
Ich glaube, mir hatte Rudi, also dein Rudi Völler hatte mir mal erzählt, ich meine, das war in einem Interview in irgendeiner Gesprächsrunde, da sagte er, dass die Hierarchie da vor allem ein Thema war.
Genau.
Weil Berti hatte ja wohl einige Weltmeister von 1990 noch reaktiviert, auch so Andi Brehme, Thomas Berthold.
Es waren 11 Weltmeister dabei, 11 noch.
Ja, guck mal, und dazu dann diese jungen, impulsiven Typen, die er unbedingt dabei haben wollte, weil es gab wie immer im Fußball auch damals wohl eine riesige Typendiskussion. Dementsprechend hat Berti dann gesagt, komm, dann nehme ich einen Effenberg mit, nehme ich einen Basler mit. Und wenn die dann natürlich auf die Etablierten, die eigentlich deutlich über ihn stehen, weil sie schon Weltmeister geworden waren, als sie aufeinander getroffen sind, da muss es wohl wirklich den Vulkan gegeben haben, eben auch gerade nach innen so, ne?
Aber was auch sehr lustig war, wo Kalli doch eben sagte, hör mal, das geht doch nicht, das ist doch jetzt hier wie keine Freizeitfahrt wie mit der Mannschaftsbooster hier von der Nationalmannschaft. Damals war es so, dass die Nationalspieler sich morgens um 5:30 zum Golfspielen verabredet haben und da haben die Journalisten zum Teil noch mit Golf gespielt. Also das heißt, sie haben mit den Journalisten gemeinsam haben die auf dem Golfplatz gestanden und dann da irgendwie 18 Loch gespielt, bevor sie dann sich um 11 zum Training getroffen haben. Also damals war das offensichtlich ja, das muss ein noch relativ
Hotel
normal
gewesen sein, ne? Wie haben sie das Hotel, wurde irgendwie der Bunker oder ich glaube Lothar hat mal gesagt, der Betonbunker oder so hat Lothar das mal genannt irgendwie, ne? Also da hatten sie 3 Stockwerke, elendlange Gänge, aber man wusste gar nicht irgendwie, wo ist denn jetzt ein, dann musste man immer riesig lang laufen und noch wieder 500, hat er mir wirklich mal beschrieben, so einmal ganz rum und dann kamst du zum Massagezimmer und so. Also das hat mit den Wohlfühloasen, ne? Oder dass sie ja mittlerweile, ja, gesamte, was sind das, was ist das da jetzt gerade? Ist das so eine Art, so ein riesen Gutshof oder so, ne? Mit riesigen Parkanlagen zwischendurch, wo dann halt irgendwelche Tennisanlagen also irre, ne? Was du heute für Möglichkeiten hast, eben auch wenn die Familien zu Besuch sind, ne? Also es ist wie ein Tag im Vergnügungspark. Und dagegen muss das 94 wohl wirklich gruselig gewesen sein.
Also ich muss da ganz klar einsprechen. Tobi, du hast ja auch so ein bisschen Abfärbungen von gewissen Medien. Das habe ich auch gelesen. Ich war auch in dem Hotel in Chicago. Und zwar nachdem wir gegen Belgien, was ein sehr schwieriger Gegner war, 3-2 gewonnen hatte, wo noch Rudi Völler 2 Tore als alter Sack. Wir waren erleichtert. Und ich war dann im Hotel und hatte auch mit Berti drüber gesprochen, da ich mit Rudi Völler, das war das erste entscheidende Gespräch, mit Rudi Völler, dass er 94 als alt nach der WM zu uns kam. Das war dann für, und dann habe ich dieses Hotel gesehen. Ich habe es genossen. Und ich war nur jetzt natürlich durch das Gespräch mit Rudi Völler. Aber wenn mir jetzt einer sagt, in dem Hotel, das war ein Betonbunker, das war ein Palast, der muss irgendwie die Hitze nicht ganz bekommen haben.
Lothar Betonbunker.
Der das auch noch dem Berti anlassen würde, der war ja da in so einem Betonbunker, da könnte ich kotzen. Und wenn mir auch jeder objektiv sieht, wogegen haben wir dann gespielt und sind dann ausgeschieden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Bulgarien. Bulgarien sind wir rausgeflogen. Ja. Letschkow,
wogegen? Wisst ihr noch?
Nee, ich weiß gerade nicht.
Und wie lief das Spiel?
Ich weiß es nicht, Kalli.
Ja, du tust einfach, du diskutierst als Sportchef, den ich sehr, sehr, sehr schätze, als Fachmann, wo als Mensch, du diskutierst da über den Betonpunkt, der ja keine Betonpunkte war, der ein Palast war, weil ich selber drin war, sowohl innen in den Zimmern, wie auch draußen. Ja, leck mir am Arsch, weil der sagt, ich fühle mich eingeengt, der kann doch nicht ganz normal sein, ne? Du weißt, das Spiel war.
Ja, die Betonbunker kommt von Lothar. Also insofern, das Hotel hieß Oak Hills. Also,
lass mit fallen. Genau, lass mit fallen. Ja. Ich habe viele Hotels gesehen. Weil dieses Hotel, wo die untergekommen sind in Chicago, wir waren in sehr guten Hotels. Ich habe das nur einmal besucht, weil ich mit Rudi Völler einen Termin gemacht hatte und Berti das genehmigt hatte. Und dann habe ich den Palast schon kennengelernt. Ne? Mit einem Koch, okay. Mit Fest. Was wollte Deutsch, Italienisch, wollte Zucker in den Arsch geblasen haben. Guck mal, da ist Schatten, da ist Sonne. Die Betten sind auch 6 Meter hoch und Massage habt ihr auch. Was hat gefehlt?
Nix.
Ich bin nicht bereit, darüber zu diskutieren. Ich sag, wir haben verloren, wir hatten Pech, Mund abputzen, kann man auch kritisch auch analysieren, hätte man sportlich was anders machen können. Ja, jetzt sah bis eine Viertelstunde verschlüsselt, als wenn wir durch waren, ne, hier in Bulgarien, im Halbfinale gewesen wären. Und plötzlich ging ping, ping, haben verlegt die Spieler, zweimal Haie gemacht, hat keiner gesagt, sie sollen einschlafen in der Abwehr jetzt, ne?
Hast ja sogar Berti dann noch zum Trainer in Leverkusen gemacht, ein bisschen später.
Ja, der hat uns so in die Champions League geführt. Als praktisch wir dem DFB in einer Sitzung, Rudi Völler, die wollten einen Daumen haben, ich habe den nicht freigegeben. Und da war also dann, ich hatte Rudi Völler als meine Pachter mitgenommen, Hoeneß war da, Rummenigge, Meier Vorfeld und Horst Schmidt, damaliger Generalsekretär. Und dann hat's der Rudi eingesprungen. Da wurde dann zwar 4 Jahre draus. Er sollte nun 9, 8 Monate ja. Das machen. Und dann kam ja diese Kokain-Geschichte, Christoph Dom. Dann hatten wir keine Trainer mehr. Der Rudi war weg. Und dann ist Berti eingesprungen. Und der böse Berti hat uns noch in dem Jahr 2001, also 2001, in die Champions League geführt, wo wir dann unter Klaus Doppmüller unglücklich das Finale um die Champions League verloren haben. 2-1 in Real Madrid. So schlecht war der Berti. Leg mir am Arsch, du.
Jetzt hör auf, Kalli. Jetzt hat keiner gesagt, dass der Berti so schlecht war, aber dass das ein sehr, sehr schwieriger Kader war, in dem es wirklich zu Phasen drunter und drüber ging. Das kann man auch sehr, sehr gut nochmal, habe ich doch letzte Woche oder vorletzte Woche.
Ich lese nicht alle Zeitungen, die du auch liest. Wenn ich da war, habe ich es nicht gesehen. Also wenn ich jetzt sage, 2 Jahre, wenn du mich gefragt hättest, ne? 96 war ich auf in Motrenhall, ich durfte ja da rein. Dann hätte ich vielleicht gesagt, unter uns spielen ein bisschen zu viel Golf. Das war mitten in einer Traumgolflage bei Manchester. Das hätte ich vielleicht gesagt. Aber dann sind wir ja Europameister geworden mit Berti, war das genau ideal richtig.
Ich schicke dir mal einen Link in die Mediathek vom Ersten, von der ARD, Kalli. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Serie. Die heißt 11 Helden, ein Albtraum und behandelt die Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Ich habe letzte oder vorletzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen und ich kann es nur jedem Fan ans Herz legen, der auf Geschichten von hinter den Kulissen aus ist, weil da gibt's wirklich ein paar ganz gute Einblicke.
Ja. Also ich habe ja jetzt neulich, letzten Sonntag war das, habe ich ja mit Effe noch gesprochen und mit Mario Basler auch in der Sendung, haben beide nochmal gesagt, dass es für Berti Vogts damals super schwer gewesen ist und dass Berti trotz allem ja dann 2 Jahre später auch Europameister geworden ist. Das haben wir nicht vergessen. 96 ja in England und dass er natürlich immer so ein bisschen auch im Schatten von Franz Beckenbauer stand, der natürlich vielleicht in seiner Art, sich zu verkaufen, natürlich wahrscheinlich das größere Talent hatte, aber alle beide haben auch nochmal die Leistung von Berti Vogts gelobt und von daher, Kalli, ist so ein bisschen, ist ein bisschen unbegründet, dass du jetzt sagen wir mal so, schimpfst, weil ich glaube, wirklich viele schon den Berti gut einzuschätzen. Ne?
Ich bin da wirklich an der Stelle objektiv. Ich habe ja den Berti nachher auch mal beurlaubt, 2-1, das hat mir auch leid getan. Wir hatten schon wesentlich früher den Trainer, ich konnte ihn gar nicht halten, obwohl er uns in der ganzen Problemphase mit Christoph Daumen alles in die Champions League geführt hat. Und ich habe mir jetzt die Zeit genommen, nach der Dokumentation, die ich gut für Berti fand, auch mit den Aussagen, wie du das jetzt schilderst. Aber Berti hat diese Meinung mit mir zumindest nicht zu 100% geteilt. Ich glaube, er hat nach wie vor da noch eine Menge Wunden. Was ich einfach sagen muss, ich habe jetzt beispielsweise erstes Spiel Houston, fahre ich nicht hin, 35 Grad, habe einen Jude Freund gefragt, sagt er draußen scheiße, in der Anlage, also im Stadion, 21 Grad, musste schon eine Jacke mitnehmen. Also sind Missstände, die früher den Spielern schwer gefallen ist, auch den Zuschauern. Die Hitze, das haben die jetzt hier in den hitzebetonten Gegenden, soweit ich informiert bin, elegant gelöst, modern, mit Hightech, mit Kühlung in dem Stadion selber. Ne? Ob das jetzt alle betrifft, weiß ich nicht, aber wo ich mich erkundigt habe, aber ich habe auch festgestellt, dass Berti, obwohl ich es gut fand, ich habe ihn eigentlich angerufen, habe gesagt, Mensch, selbst der Effe hat doch mal gesagt, war nicht alles richtig, ich auch der Basler, aber ich glaube, er ist in dieser Frage, er hat sich ja nicht mehr dazu geäußert, verärgert, aber er fühlt sich auch nicht versöhnt aus dieser Geschichte heraus. Ne?
Ich wollte noch mal ganz kurz eben erzählen, unabhängig von Berti, dass ich das letzte Spiel der deutschen Mannschaft am letzten Samstag mit Olaf Thon zusammen geguckt habe. Und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich immer schön und auch erhellend, wenn man so ein Spiel einfach mal mit so einem ehemaligen Weltmeister guckt. Was heißt ehemaligen? Mit einem Weltmeister, der bleibt da ja. Olaf hat einen Weißwein getrunken, ich habe einen Rotwein getrunken. Dann habe ich mir einen Caesar Salad bestellt und anschließend noch Pommes frites mit, was war da noch dabei? So Bacon, ja. Und ich wurde dann sogar vom Olaf auch noch eingeladen. Das fand ich schon geil. Aber was das Bemerkenswerte ist, wirklich, wir saßen relativ weit weg vom Bildschirm. Und ich habe dann immer, wenn so ein Foul war an der deutschen Mannschaft, habe ich ihm gesagt, Foul, bin ich immer aufgesprungen. Und Olaf hat immer gesagt, Matze, setz dich wieder hin, das war nix. So, und Olaf hat wirklich immer recht behalten. Also der hat auf jeden Fall auch den Weltmeisterblick drauf, Olaf Thon. Und deswegen kann ich da eigentlich immer nur jedem ja ans Herz legen, das klingt so ein bisschen blöd. Es haben ja viele nicht die Möglichkeit, so ein Spiel mit Olaf Thon zu gucken. Aber es ist auf jeden Fall für mich, war es cool. Und ich bin sehr gespannt, mit wem ich jetzt das Spiel, das ja jetzt kommt, gegen Ecuador gucken werde. Schau mal, ich weiß.
Das ist die Frage, wo du bist heute Abend.
Wo ich heute Abend bin. Ich bin irgendwo, ich bin heute in Osnabrück oder so. Ich weiß es gar nicht. Also, ich bin ja die ganze Zeit auch unterwegs gewesen. Ich war am Dienstag, am Montag war ich im Megapark auf Mallorca. Dann war ich am Dienstagmorgen im Morgenmagazin. Dann war ich ja am Dienstagabend bei Magenta. Gestern, am Mittwoch, war ich auch bei Magenta morgens. Gestern war ich in Osnabrück. So. Und heute Abend bin ich, keine Ahnung. Ich gucke jedenfalls das Spiel. Ich glaube, diesmal wieder alleine, aber mit Olaf Thon zu gucken, das war auf jeden Fall auch geil. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Du nimmst dir wirklich sehr, sehr häufig vor. Ja, ich glaube, ich gucke das alleine, habe ich schon so häufig gehört. Und dann kriege ich immer Bilder oder dann sehe ich dich, ach, dann bist du doch mit dem. Also du nimmst es wirklich so, wie es kommt. Was mir aufgefallen ist, in den Kneipen, da kommen diese Hydration Breaks, Kalli, die wir ja eigentlich nicht brauchen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann braucht das vor allem die Werbewelt oder beziehungsweise die FIFA oder die Sender, weil sie ein bisschen Geld einnehmen müssen. So, aber in den Stadien brauchst du das nicht mehr, weil die sind alle wohltemperiert, die meisten zumindest. Wo das aber mittlerweile ganz gut ankommt, habe ich das Gefühl, nachdem die ersten 3-4 Tage noch, pfui, und was soll die Scheiße? Mittlerweile sind diese Trinkpausen auch den Kneipiers eine ganz gute Einnahmequelle geworden. Denn ich war jetzt in 2 Kneipen, jetzt abgesehen von den, also nicht bei den deutschen Spielen, bei anderen Spielen, da wurden dann immer kurzen Tabletts gereicht. Trinkpause! Also das ist so ein bisschen wie ist das noch, Matze, auf der Wiesn, wenn da die Band spielt, Orns Zwock Sofa? Dann wird doch auch immer, jeder nimmt einen Schluck und dann gehen so und so wie 1000 Bier auf mal weg.
Also ich muss...
Die Kneipen nehmen das. Dankbar.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt diesen Hydration Break vorm Fernseher ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich hätte es irgendwie als blöder, also ich hätte gedacht, dass ich es blöder finde, so wie ich es mal formulieren, weil man irgendwie in der Tat das Gefühl hat, na gut, dann gehe ich mal kurz aufs Klo oder gehe mal eben in eine Küche oder keine Ahnung. Ja, oder ich frage mal eben mir meinen Kumpel, was der vom Spiel hält. Also deswegen finde ich es in der Tat gar nicht so schlimm. Der Hintergrund ist natürlich schon, ist halt amerikanisch, ne? Ich finde, sie könnten es aber auch bei einer Ecke machen, oder? Ich war ja im Doppelpass, Tobi, und da sagt ja dann der Florian König, wir sehen uns wieder nach 15 Sekunden, nach einem Spot sind wir wieder hier. Und so könnte man es doch auch machen. Nach der Ecke, ein Spot und dann kommt die Ecke von Joshua Kimmich, bleiben Sie dran, würde auch gehen.
Ja, würde theoretisch auch gehen.
Also ich glaube, im Stadion ist es doch blöder. Kalli, du warst doch im Stadion jetzt letzten Samstag. Wie wie ist denn da der Hype, die Trinkpause? Wie kommt die denn darüber? Also ist das langweilig
also,
oder?
Es war absolut alles gut organisiert. Ne, manchmal selbst, weil ich sitze ja so ein bisschen, nicht jetzt in der Ehrenloge, aber so ein bisschen mit Büssenis-Leute, die in der Halbzeit sehr schön gut wirken, auch vor dem Spiel, nach dem Spiel. Aber wenn ich die beim Spiel gesehen habe, was die da kritisiert haben, was die da erzählt haben, wie die sich da verhalten haben, habe ich gesagt, das Beste säße ich jetzt zu Hause vom Fernsehen. Also das ist dann nicht alles, muss nicht alles fachlich begründet sein, aber da wird so viel Blödsinn, auch so viel Undiszipliniertheiten, weil die Preise ja auch nicht billig sind, dann denke ich, Mensch, verdammt und so nicht. Aber das ist einfach so. Und ich muss auch sagen, ich weiß, was ich jetzt angesprochen habe, dass die jetzt vorm Spiel, die ja auch ein, zwei Tage vorher, dann auch die Familien mal dazu kommen lassen haben. Und ich bin zufälligerweise mit der Mutter und dem kleinen Bruder von Hassan Ovidrago, der ja nachnominiert worden ist. Und da habe mich dann noch gewundert. Ne? Die legen Wert da drauf, jetzt auch von New York oder auch von egal, wo sie jetzt sind sie vermutlich schon in New York, dass sie dann noch das Quartier noch anfliegen, noch mal kurz, mit die Schwester und der Mutter. Also dieses Heimliche, das wollen auch die Spieler. Wir wundern uns manchmal darüber, weil wir ja auch oft auf Geschäftsreisen länger unterwegs sind, dann steht das nicht so an. Aber innerhalb der Nationalmannschaft, so, ich habe das jetzt gerade bei der Mutter und dem Geschwister von dem Ovidrago von Leipzig, der nach immer noch was, weil die bei uns in der Maschine dann saßen, dann erfahren, dass die da ganz heiß drauf sind und fliegen heute extra von New York da nach New York und dann wieder zurück, weil ja kurz vorm Spiel ja keine Besuche mehr erlaubt sind. Und ich glaube, die haben jetzt oder in den letzten Tagen, also zwei, drei Tage vorher dem Spiel, Besuchstag oder Besuchsstunde.
Ja, genau. Matze, also mein Thema mit diesen Trinkpausen ist einfach, dass es das Spiel verändert. Ne? Also das ist jetzt tatsächlich, ist der Fußball bei dieser Weltmeisterschaft ist ein Spiel aus vier Vierteln geworden, finde ich, mit einer langen Pause in der Mitte. Und es gibt den Mannschaften, die gerade einen Nachteil haben in dieser Phase. Also Deutschland zum Beispiel im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao hatten da das Gegentor gekriegt. Das war natürlich erstmal so ein kleiner Schock oder ein Schreck zumindest. Und da hast du natürlich wunderbar die Möglichkeit, dieses schlechte Momentum mal eben aus den Köpfen zu bürsten sozusagen. Und mal ganz kurz eben wieder den Blickwinkel auf was anderes zu richten. Also der in dem Moment gerade hinten dran ist, der eine Druckphase zu überstehen hat, dem hilft die Pause total. Und es verändert auf jeden Fall den Fußball, finde ich. Schon. Also
Das ist wie so ein Timeout, ne? Also beim Eishockey kann man ja ein Timeout nehmen, um eben vielleicht kurz vor Schluss dann doch nochmal die Mannschaft neu einzustellen. Hier ist der Timeout oder ist der Break für beide gleich, ne? Also da ist ja nicht so, dass ein Trainer sagt, okay, jetzt ist gerade ein Tor gefallen. Also es hätte ja auch sein können, dass jetzt die deutsche Mannschaft kein Gegentor bekommen hätte. Dann wäre es auch egal gewesen. Also es war dann auch ein bisschen der glückliche Zufall, dass es genau gepasst hat. Also von daher, du hast recht, das ist natürlich theoretisch die Möglichkeit, aber es ist ja für beide Mannschaften. Also auch die das Tor geschossen hat, kann ja vielleicht auch nochmal die Taktik korrigieren und kann sagen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht vielleicht irgendwie zu offensiv oder wie auch immer. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich finde eher so den Hintergrund nervig, dass es jetzt halt eben dann diese Kommerzialisierung, ja, wir wissen, Geld gehört dazu, das ist wichtig, ohne dem geht es nicht, aber dass das natürlich so ein bisschen überhand nimmt und ich glaube, das finden viele blöd und das kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Ich weiß nicht, sollen wir denn nochmal über das Spiel heute Abend sprechen?
Kalli muss los.
Ach so.
Kalli muss dringend los. Kalli.
Achtung, ich spreche jetzt noch zwei Minuten, dann bin ich weg. Ich bin ja hier in den USA, ich habe hier den ganzen Bus, zwei Busse mit 100 Leute, jetzt ungefähr, weil wir ja uns hier alle jetzt verspätet haben, aber die sitzen jetzt seit 35 Minuten sind unten im Hotel alle im Bus und ich habe gesagt, um 20 nach fahren wir ab. Und damit war ich 35 Minuten später. Wir fahren zu so einer Schiffstunde, dann gibt's Fahrerstunden. Und die hatten wir jetzt auch vor dem letzten Spiel. Da konnte ich überhaupt diese Problematik hinweisen, die sich dann auch bewertet habe. Die hören, glauben jetzt auf mich, weil ich gesagt habe, ich tippe mal 2-1 für Deutschland. Da müssen wir aber schon das Menschen Glück haben, weil ich ein bisschen weiß, wer sich da am Platz bewegt, wie die spielen, was die spielen. Und das Spiel war ausgeglichen.
Das ist ja wichtig. Und was ist eigentlich jetzt mit dem UNDAF? Also glaub glaubst du, dass jetzt der Nagelsmann bei der Aufstellung, es sickert ja jetzt schon so ein bisschen was durch und ein paar Sachen ahnt man ja jetzt auch schon, aber glaubst du denn, dass der UNDAF jetzt wirklich von Anfang an spielt oder wird es die Aufstellung ähnlich sein wie in den letzten beiden Spielen? Was glaubst du denn, Kalli?
Die wird ähnlich sein. Natürlich beschäftigt er sich mit dem Gedanken, wenn einer da zwei Tore schießt und UNDAF ist ein guter Torjäger, müssen wir nicht darüber diskutieren, dass der vielleicht auch sagt, für dich ist das ganz gut, wenn ich in einer Halbzeit euch sage, die und die Dinge sind passiert. Aber es gibt natürlich genauso, die man auch so ernst nehmen muss, die andere Argumentation. So wie er gespielt hat, wie er getroffen nach seiner Einwechslung, muss man sich natürlich auch ernsthaft Gedanken machen, ob er nicht direkt von Anfang an spielt.
Und wie geht's aus, Kalli?
Ich würde sagen, nachher treffen wir uns noch, Tobi. Da können wir nach dem Spiel alles bequatschen. Vor allen Dingen, weißt du was? Wir können lecker essen, was Schönes trinken, weil wir nach den Ausscheiden in der Vorrunde in Russland und Katar jetzt nach 8 Jahren das erste Mal uns schon, egal wie das Spiel ausgeht, für die K.O.-Runde qualifiziert haben.
Ja, und für unser Tippspiel, was tragen wir ein bei dir, Kalli?
Ich tippe mal Deutschland und Ecuador 3-1 für Deutschland.
So, jetzt darfst du gehen. Viele Grüße in den Bus. Wir sehen uns nachher. Tschüss.
Also, wir sehen uns nachher nach dem Spiel, Tobi. Ob beim Sieg oder Niederlage. Wir sind in der nächsten Runde und können sagen, Gott sei Dank, das waren wir seit 8 Jahren schon immer. Okay?
So ist es. Tschüss.
Und bring ihr noch Geld mit. Geht nicht alles auf der DFB, weißt du?
Ja, mach's gut, bis nachher. Tschüss.
Tschüss.
Ach, Matze, du sei froh, dass du in Europa geblieben bist. Noch. Bei dir ist es nicht auszuschließen. Ich sag's dir wirklich, also wir spielen ja jetzt 16. Finale. Das steht jetzt ja alle schon fest, dadurch, dass wir als Gruppensieger klar sind. Am Montag. Also, geht natürlich fix, ne? 4 Tage. Freitag haben wir frei, Samstag frei, Sonntag frei und dann Montag 22:30 in Boston.
Ja.
Und dann könnte es ein Thema werden. Achtelfinale am 4. Juli, also dann den Samstag in Philadelphia und Frankreich könnte winken.
Ja, also ich sag dir jetzt mal was zum Spiel heute Abend. Ich glaube, dass der Julian Nagelsmann nicht großartig wechseln wird für die, also die Start. Ich glaube, dass er die Startmannschaft nicht großartig wechseln wird, weil er will ungeschlagen Gruppenerster werden. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Laufe des Spiels vielleicht nochmal 1-2 Neuerungen vornimmt. Vielleicht auch mal sagt, wenn es denn gut läuft, jetzt bringe ich mal den Woltemade, damit er ein bisschen Praxis hat, weil der könnte natürlich für ein wichtiges Spiel wie Frankreich oder so nochmal ein ganz wichtiger Mann werden, wenn es eng wird. So. Ich glaube aber auch nicht, dass viele Tore fallen, weil Ecuador hat eine gute Abwehr, hat ein Gegentor bekommen, hat aber selber noch nicht ein Tor geschossen. Also die haben ja bis jetzt zu null. So, deswegen glaube ich eher, das wird so ein 1-0 für Deutschland sowas oder so ein 2-0 oder 2-1. Also ich glaube nicht, dass wir viele Tore schießen werden gegen die. Die müssen ja kommen heute Abend. Die müssen ja heute Abend versuchen, alles auf mehr oder weniger auf eine Karte zu setzen, damit sie zumindest mal Dritter werden.
Also was loggen wir ein bei dir? 2-0 oder was loggen wir ein?
Mach mal 2-1. Wir sind ja für ein Gegentor immer gut. Also wenn die Ecuador bis jetzt kein Tor geschossen hat gegen uns, machen sie eins. 2-1.
Ja, dann geh ich auf ein 2-0.
Gut.
Mutig. Dann haben wir das auch. Läuft ja parallel. Und UNDAF, ich würde ihn nicht, also der hat ja nun wirklich mehrfach bewiesen, das ist meine alte Theorie, die ich auch in Freiburg dann immer hatte, bei Nils Petersen. Wenn du halt ein ausgezeichneter Stürmer bist für die letzten 20 Minuten, dann ist das auch ein ganz, ganz großer Wert. Und es gibt eben auch die Finisher im Fußball, die so ein Spiel nochmal verändern, dann, wenn auch ein paar Räume sich auftun. Und daher weiß ich es gar nicht, ob es eine größere Ehre ist, immer Startelf und so. Das ist, glaube ich, noch so eine, ist vielleicht ein bisschen auch so eine überholte Denke. Ja, man ist dann bei der Nationalhymne und so dabei, wobei das stehen mittlerweile auch alle. Aber es hat auch einen wahnsinnig hohen Wert, wenn du einer bist, der hinten rauskommt. Daher
Ja, ich würde ihn aber, jetzt nicht unbedingt mit Nils Petersen vergleichen, weil er ja bei Stuttgart schon auch immer von Anfang an auch gespielt hat, ja, und da.
Aber seine Rolle in der Nationalmannschaft.
Genau. Du, also ich glaube schon, dass es auch einer ist für von Beginn an. Ich glaube nur im Moment ist es vielleicht gar nicht doof, sich diese Waffe zu behalten. Ja, auch für die Mannschaft ist es ja wichtig, wenn man weiß, gleich kommt er noch, gleich können wir noch einen bringen und wenn der kommt, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Das ist ja vom Kopf her psychologisch für so eine Mannschaft wie die Deutsche gar nicht schlecht. Also, und ich finde jetzt, dass der Kai Havertz auf jeden Fall, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man vielleicht sagt, Havertz rückt zurück, Undaf nach vorne und Musiala kriegt mal eine Pause. Das wurde ja so ein bisschen besprochen, genauso wie man sagt, man lässt Leveling starken für Sané. Weiß ich nicht. Also ich würde auch trotz allem noch dem Sané nochmal eine Chance geben.
Ja.
Weil er ja zumindest defensiv auch viel gerannt ist und ein bisschen da auch was weggeräumt hat nach vorne. Ja, sind wir uns alle einig, ist noch ein bisschen Luft.
Trotzdem arbeitet er ohne Ende. Und wir wissen auch, was er kann und so. Ne? Also das ist
ja. Die Ersten sagen ja, die Trinkpause ist gut, aber für den Leroy wäre auch so eine Turnierpause mal nicht schlecht. Das sehe ich nicht so. Ich finde, es ist ein bisschen wie bei Mesut Özil. Der Leroy Sané ist so wie Özil. Der ist irgendwie immer so ein bisschen ungeliebt und da tut er mir fast schon ein bisschen leid. Ich weiß ja, warum das so ist. Es geht mir manchmal auch ein bisschen am Zünder und denk so, ey, Alter, der liefer doch mal. Aber auf der anderen Seite hat er halt so ein bisschen, ist das auch so ein bisschen seine, ja, das, so ist er halt, der Leroy, ne? So. Und es gibt ja einen Grund, warum der Julian Nagelsmann ihn mitgenommen hat.
Von daher,
warten wir mal ab. Also ich glaube, wir werden 2-1 gewinnen gegen Ecuador. Die fahren dann auch nach Hause. Und ich glaube aber im Parallelspiel, dass Curaçao 1-0 gewinnt gegen die Elfenbeinküste.
Wirklich?
Ja, und dann sind die mit 4 Punkten, sind die auch im 16. Finale.
Ich sage
1-0. Ich sage Curaçao 1-0. Damit mache ich mir jetzt meinen kompletten Tipp kaputt, was die WM-Tipprunde angeht. Aber
ja,
was
da hat Kalli jetzt ja eigentlich mitgetippt. Ja, pass auf, dann, wir fühlen Kalli. Ja, wir wissen ja, wie er tippen würde. Der ja, sagt da relativ, Kalli sagt definitiv 3-0 für die Elfenbeinküste. Ja. Ich gehe sogar auf ein 6-1 für die Elfenbeinküste.
Nein. Doch. Das glaube ich nicht. Doch. Nein, ist klar. Nein, ich sagte der Dick-Advokat, der spielt 0-0. Also klar, der Torwart war nicht schlecht und die hätten auch gewinnen müssen, aber der hat ja offensichtlich auch was verändert. Also der Advokat. Deswegen sage ich, 6 kriegen die nicht mehr.
Ja gut, gucken wir.
Mein Tipp. 3 ist möglich.
Jetzt wollte ich in unsere Kommentare noch einmal einsteigen hier zum Abschluss.
Ja,
da kam wieder sehr, sehr viel, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr gute Ideen, unter anderem von He-Man. He-Man 1978, also habe ich mich direkt zurückversetzt gefühlt, der schrieb, guten Morgen, liebes Dreiergestirn. Auf die Frage von Matze, ob man früher auch schon so schlecht über die Spieler gesprochen hat, kann ich nur Folgendes berichten. Die Spieler heutzutage verdienen so hohe Summen, dass vielen Menschen in Deutschland einfach schwindelig wird. Und da kommt dann leider wieder diese Neidkultur hoch. Die haben wir halt in diesem Land. Jeder Spieler auf dem Platz müsste vom eigenen 16er den Ball ins Tor knallen können. Also ist doch eine ganz einfache Kiste. Let's go Germany. Also ich weiß genau, was er meint damit. Dass das natürlich damals war es tatsächlich so, ne? Die Gerd Müllers und sowas, die haben alle okay und auch gut verdient, aber sie waren noch nicht.
Ja, aber Tobi, jetzt
ja,
mal ehrlich.
Ja, das ist schon. Ich glaube schon, dass dieser Neidgedanke. Also ich verstehe das, was er meint.
Aber glaubst du, aber in der Wahrnehmung hat doch der Gerd Müller damals auch schon viel Geld verdient und war irgendwie. Und weiß ich mal, der Günther Netzer, der konnte sich einen Sportwagen leisten. Zwar kein Friseur, aber einen Sportwagen. So, der Franz, ja, der hatte gefühlt 3-4 Frauen gleichzeitig und 28 Kinder. So, also ich war den Menschen damals wirklich bewusst, wie viel oder in Relation, wie viel weniger die verdienen?
Weil die haben so viel verdient. Ich finde schon, weil damals haben sie so viel verdient wie der Chef. Heute haben sie das Gefühl, wenn ein Musiala quasi für 25 Millionen pro Jahr bei den Bayern unterschreibt, dann hat der 2 Millionen im Jahr und diese ganzen Haalands und die ganzen Summen, die da sonst unterwegs sind.
Aber
das sind Außerirdische.
Ja, aber ich glaube.
Da sehe ich mich gar nicht mehr auf Augenhöhe und ich glaube, dass das ein Thema ist.
Ja, mag sein. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, grundsätzlich war ja früher so diese Bewunderung, sage ich mal, von Stars in Deutschland. Ja, gehen wir mal jetzt ganz weit zurück. Ja, nehmen wir mal so Hans-Joachim Kuhlenkampf oder sowas. Weißt du, was ich meine? Da standen ja Schlangen vor den Hallen und haben sich Autogramme geholt und haben irgendwie die Stars bewundert und so weiter. Das gibt's zwar heute auch noch, aber irgendwie weiß ich nicht, so dieses Meckrige, das hat bei uns schon zugenommen. Also, ich meine jetzt auch die WM, nimm mal diese WM. Ja, das ist ja die letzten 3 WMs, das waren ja keine von denen, hat so das Gefühl gehabt, der Deutsche sagt, ey, geil, da freue ich mich drauf. Sondern bei allen drei WMs, nee, Russland, wie voll scheiße, oh, Katar, nee, das boykottiere ich. USA, in 3 Ländern, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Und ich glaube, so ein bisschen diese, ja, Mekka-Kultur oder so trägt wahrscheinlich auch noch dazu bei. Ja, ne? Aber ja, ich weiß nicht.
Die Unzufriedenheit vieler Menschen auch, glaube ich, so. Ne?
Vielleicht also, auch, ja.
Ne, grundsätzlich so, ne? Inflation, alles wird teurer. Ne? Und da oben, da spielt das wieder mit rein. Ne? Und da oben, die stecken sich die Kohle doch nur in die Tasche. Und jetzt machen sie das noch in Katar und hier und so. Also viele verlieren da so ein bisschen den Bezug. Ich weiß auch selbst, ich meine, wie viel Abos, das ist das alte Thema. Ne? Ich brauche mittlerweile 4 Abos, um überhaupt Bundesliga verfolgen zu können. Stimmt nicht ganz, aber so, ne? Und dann Champions League, dann kriegen sie mit. Und Paramount, was ist das eigentlich? Ich dachte, die machen James-Bond-Filme. Ach, hier zeigen die Champions League. Und was ist das, ein Sender? Muss ich das kaufen? Oder habe ich das auf meiner Fernbedienung? Also, das ist mittlerweile halt wie ein Studienfach, ne? Wenn du im Fußball auf Stand bleiben willst. Bei den
Früher hattest du eine Kneipe, wo die Bundesliga lief. Jetzt hast du 4, ne? Ja. Weil der eine hat dann nämlich keinen DAZN. Dann musst du dann eine Kneipe weitergehen. Aber hat den Vorteil, dass du einfach auch mehr Leute kennenlernst, ne? Also, ja, ist auch schön, wenn du sagst, wir ziehen jetzt mal ein Häuschen weiter. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass bei dieser WM es relativ wenige Public Viewings gibt, so in Deutschland, ne? Also, so ist es überhaupt, diese Public Viewing-Kultur ist nicht mehr so, wie das schon mal war. Also ich glaube,
diese großen
Feste. Ja, es gibt ein paar. Aber es gibt ja nicht bei weitem nicht mehr so viel, oder?
Nee, die großen Fanfeste gibt es definitiv nicht so. Aber
schade.
Was wir in Köln, also was, ja, Matze, das ist aber dann auch, ne,
das ist doch schade.
Es muss sich auch lohnen. Und bei so 15 Uhr und 12 Uhr spielen, also wenn das Turnier in Europa wäre, dann hast du da auch 9 Stunden, wo Getränke verkauft werden können. Jetzt so viele Spiele ja ab diesem 16-Finale, dann ab 22 Uhr, 23 Uhr, dann dürfen sie wahrscheinlich in den Innenstadtlagen und sowas gar nicht so lange aufhaben. Aber rund um die Kneipen nehme ich das extrem wahr. Also in Köln, da ist richtig eng und richtig viel los in den Kneipen.
Also in Lippstadt habe ich jetzt gehört, ich war noch nicht da, gibt's eine Kneipe, da musst du mindestens 2 Stunden vorm Spiel da sein, dass du überhaupt einen Platz bekommst. So, weil sonst musst du stehen. Aber bei den anderen Kneipen ist dann wieder kein Schwein. Also es haben dann sich so 2-3 Kneipen rauskristallisiert, die sagen, ja, da, wenn die das Spiel da zeigen und so, da ist die Stimmung gut, da gehen wir mal hin. Aber es ist insgesamt, finde ich, schon deutlich weniger, als es mal vor 10 Jahren noch gewesen ist. Also diese Public-Viewing-Kultur, ich merke das ja auch so, früher gab es immer mal eine Buchung, wo du sagst, okay, da singst du einen WM-Song oder so, dann bist du mal in Berlin, dann fährst du mal nach München, dann gibt es in Frankfurt was in Hamburg und so. Das gibt so, finde ich, also nee, es gibt ja im Ruhrgebiet auch ein paar, aber nicht so, ne? Nicht so, finde ich schade. Ich finde das schade.
Aber auch da sage ich jetzt wieder, ich kämpfe ja immer dafür, dass die Begeisterung doch noch auch ihren Raum findet. Ich glaube, dass das ganz große Deutschland Ole Ole Feeling kam sehr häufig bei den großen Turnieren erst ab den Viertelfinalspielen oder ab den Achtelfinalspielen. Ne, also so die ersten 3-4 Spiele waren immer noch so die Nörgelspiele. Ne, ich guck gar nicht so richtig und da waren auch noch nicht die Fähnchen an den Autos. Das passiert immer erst im Laufe des Turniers, wenn so ein bisschen der Virus grassiert, wenn man so angesteckt wird im Büro, und das wird auch jetzt wieder passieren. Ich habe das jetzt schon wahrgenommen. Letzten Samstag bei dem Samstagabend 22 Uhr Spiel, da war in Deutschland einfach WM. Also zumindest in der Stadtlage in Köln, in der ich da aufgehalten habe.
Ja, also wir müssen auch. Wir müssen ja die Autokorso-Fahne hochhalten, weil, guck mal, die Italiener sind nicht dabei. Die Türken sind auch schon raus. Da haben an dem Abend nur die Griechen gehupt, ja, weil die froh sind, dass sie jetzt auch wieder nach Hause müssen. Die Polen sind auch nicht mehr dabei. Die haben ja auch schon mal hier ein bisschen auf die Hupe gedrückt. Ja, da hast du ja noch die Kroaten. Die müssten ja noch drin sein, wenn ich richtig rechne. Oder nicht, keine Ahnung. Jedenfalls viele Autokorso-Nationen gibt's nicht. Also deswegen müssen wir es jetzt, wir müssen jetzt mal selber für die Ruhestörung sorgen in Deutschland. Endlich müssen die Deutschen sich mal wieder selber auf den Sack gehen mit der Hupe. Bitte?
Machen die Österreicher sowas? Nee, ne?
Ich weiß gar nicht, ob es Österreicher bei uns in Lippstadt da oben keinen Österreicher. Ich weiß nicht, ob es einen Österreicher in Köln gibt. Vielleicht haben wir ein, zwei. Aber der Österreicher, da hat das Problem, wenn er ein Autokorso macht, in seiner Schlucht und dann auf die Hupe drückt, dass natürlich das so laut ist, weil es von den Bergen der Schall, das Echo zurückgeworfen wird, dass er wahrscheinlich sofort in den Knast kommt, weil es natürlich deutlich überschrittene Dezibelzahl.
So. Niki Lauda einfach.
Immer ja, so ein bisschen, Niki Lauda, weil das eben ein bisschen, Niki Lauda schreibt, undeutlich, er spricht, noch undeutlich, also, Probleme, Schwierigkeiten, weiß, was los ist. Aber so wie Niki Lauda spricht, das ist Probleme.
Wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann haben wir dieses neue 16. Finale bereits gespielt. Denn wie wir es eben schon gesagt haben, es findet am Montag statt. In Boston und beim Magenta. Und ich weiß gar nicht, im ersten? Keine Ahnung. So, und dann, dann wird's ernst.
Es kann sein, dass unsere nächste Folge schon eine Abschiedsfolge ist. Stell dir mal vor, wenn wir im 16. Finale dann gegen den Dritten der Gruppe, gegen wen müssen wir jetzt ran? Keine Ahnung. Haiti, dann verlieren werden mit 0-1. Dann war's das schon wieder. Aber ich habe ja gesagt, mein Programm heißt Spitzenreiter. Aktuelle Tour, wo wir sind, ist vorne. Ich habe das ja deswegen auch so genannt, Tobi, weil ich mir sicher bin. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Mit dieser Energie und dieser Mannschaft kommen wir bis ins Finale. Ich leg mich fest.
The train has no brakes. Also, bis nächste Woche.
Ja, the Trump has no brain. Oder nee, also the train has no brakes. So war das.
Tschö.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.